Hallo und herzlich willkommen zur Folge 442 des Computer Club 2. Ich begrüße alle, die uns heute wieder zuhören, alle die, die ich sonst immer einzeln begrüße, begrüße ich heute inklusive, nicht einzeln, vielleicht irgendwann mal wieder, hat mir nämlich keiner mehr geschrieben. Und ich denke, der Heinz will auch guten Tag sagen.
Ja, hallo, guten Tag, hier ist der Heinz, wie der Wolfgang schon sagte. Auch ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass Sie Lust haben, uns zuzuhören. Und wir wollen uns mal wieder über die IT-Industrie unterhalten. Wolfgang, HP ist ja einer der großen Pioniere des Silicon Valley.
Ich kenne HP noch aus Zeiten der Taschenrechner. Damit hat es bei mir dann angefangen. HP 34, und das waren ja Traumdinger. Und dann kam HP 67 oder die druckende Version HP 97. Den habe ich tagtäglich noch im Gebrauch. Und HP 48 war dann schon irgendwo was Größeres.
Ja.
49, 50. Also der 41, das war ja eigentlich der Einstieg in die LC-Displays und in eine Programmierung, die keiner mehr richtig verstanden hat oder die meisten nicht. Heute geht man da wieder andere Wege mit dem HP Prime. Aber sie gehen mit der Zeit. Aber das ist nicht das, was du erzählen wolltest.
Nee, die haben ja ganz anders angefangen. Die haben ja angefangen mit Messtechnik. Die haben für die damalige Rundfunkindustrie, die da ansässig war, Messgeräte gebaut und Oszilloskope gebaut und Funktionsgeneratoren gebaut. Und später kam dann erst die Digitaltechnik dazu, da kamen dann die Rechner dazu.
Ja, ich habe heute mit dem Andreas Riedenauer gesprochen und der sagte mir, er hätte von HP noch das erste Gerät, was sie gebaut haben, und zwar einen Sinusgenerator. Den hat er noch zu Hause stehen. Muss mal sehen, der kann er bei Gelegenheit mal mitbringen, mal zeigen.
Ja, ja. Und dann war ja die Clary Fiorina-Chefin, die hatte nichts Besseres zu tun, als die Messtechnik auszugliedern. Da gab es eine neue Firma, Agilent heißt die ist mittlerweile auch wieder aufgeteilt. Und der Rest war dann die Digitalsparte. Die blieb unter dem Namen HP. Jetzt sieht es so aus, oder ist an sich beschlossen worden, dass es die HP in der Form, wie wir sie kennen, auch nicht mehr geben wird. HP ist heute einer der größten PC-Hersteller. Es ist der größte Druckerlieferant, den wir kennen. Der verdienen die auch sehr viel Geld mit und machen sehr viel, vor allen Dingen sehr viel Umsatz damit. Auf der anderen Seite haben sie das Servergeschäft und die Businesskunden und das soll jetzt endlich aufgeteilt werden. Das endlich war jetzt nicht aus Herzen kommen gemeint, sondern ich bezweifle, ob das wirklich sinnvoll ist. Denn man wird jetzt aus diesem Konzern wieder zwei Konzerne machen auf Druck der Aktionäre und versuchen, aus diesen beiden Teilen mehr Geld rauszuschlagen als aus den Einzelteilen. Ob das wirklich sinnvoll ist, weiß ich nicht. Denn man muss immer bedenken, dass die PC-Systeme haben nur eine 4% Umsatzrendite, die Drucker haben aber immerhin 18%, die kleine Softwareabteilung, die man hat in dem Businessbereich, die hat 21%. Und das soll jetzt eben getrennt werden. Die Firmenkunden und die Servergeschäfte sollen eben auf der einen Seite bleiben und alles das, was Privatkunden betrifft oder was PC, was also auf dem Schreibtisch oder Laptop oder sonst was ist, soll in eine andere Firma ausgegliedert werden. Von der Profisparte will die Mac Whitman Chef bleiben und die PC-Sparte soll der Don Weisler übernehmen, der heute Vice President ist und sowieso schon für dieses PC- und Druckergeschäft verantwortlich ist. Ich weiß nicht, Wolfgang, glaubst du denn, dass diese Trennung sich für HP lohnen wird? Oder sind die einfach denn noch mehr angreifbar als heute?
Kann ich nicht sagen. Davon habe ich also wirklich zu wenig Ahnung. Ich weiß nicht, was die da alle machen. Ich weiß nicht, was diese ganzen Banken weltweit machen mit ihrem Geld und was die Firmen machen. Und diese Aufteilung, vielleicht ist es ja auch richtig, Heinz. Wir haben ja und wir leben ja auch in Zellteilung. Das Leben beginnt ja immer, Eugen Roth, glaube ich, wie hat der gesagt? Das Leben beginnt auf alle Fälle in einer Zelle. Und manchmal endet es auch bei Strolchen in einer solchen. da kann man schon, schon erkennen, diese gesamten Lebensvorgänge, die wir haben, die beruht ja darauf, dass sich etwas wächst, teilt, wächst, teilt, wächst, teilt. Ist das vielleicht hier irgendwie so das Gleiche, ohne dass jemand darüber nachdenkt, dass sich hier etwas entwickelt, was in uns steckt als Menschen?
Also ich glaube eher, dass das wirklich, so sieht's aus, eine Operation ist, die von Finanzgenies getrieben wird, die glauben, dass die Einzelteile mehr wert sind als das gemeinsame Unternehmen. Auf der anderen Seite, die PC-Sparte, also die Konsumersparte, hat schon mal Schwächen, die wegen der Lebenszyklen der Rechner, die Firmensparte hat schon mal Schwächen. Wenn man beides auf einmal hat, zusammen hat, kann immer noch die eine Sparte die andere, der anderen Sparte helfen, ohne dass dann ein Unternehmensteil dabei wirklich baden geht. Ich weiß nicht, ob das die richtige Ansicht ist. Das wäre meine Denkweise und alle, die es nicht gemacht haben, haben langfristig drunter gelitten, werden aufgekauft oder gehen einfach unter.
Ja, gelitten. Meist haben die aber nicht leider gelitten, sondern viele haben es sogar verdient, dass sie gelitten haben, weil sie vorher das Ding kaputt gewirtschaftet haben. Jetzt haben wir hier quasi eine Aufteilung. Wir haben, vielleicht sollten wir gar nicht so kompliziert sein. Wir haben doch ein Thema, das hast du mit dem Rudi besprochen.
Ja.
Willst du das mal ganz kurz skizzieren, worum es dabei geht?
Ja, das ist im Prinzip auch ein HP-Effekt. Die IBM trennt sich von ihrem x86-Geschäft, von ihrem x86-Server-Geschäft. Die geht an die chinesische Lenovo über, die Rechner sowieso schon gebaut hat. Und genau wie die IBM Notebooks und das alles dann in eigener Verantwortung demnächst vertreiben wird und betreuen wird. IBM steht zwar noch für eine Übergangszeit zur Verfügung, aber der Computergigant will sich auf seine eigene Chipfamilie und seine eigenen größeren Rechner konzentrieren. Das habe ich mit Rudi mal durchgesprochen, denn der ist ja ein sehr guter interner Kenner von IBM, und er hat dazu einiges erzählt.
Ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt, was dabei herauskommt, denn wie du eben schon sagst, Rudi ist ja nun ein Kenner der Szene und der hat einen ganz anderen Blick als ich. Und jedes Mal, wenn ich ihm zugehört habe, habe ich hinterher gedacht, hättest du auch selbst drauf kommen können. Aber das Hintergrundwissen fehlt eben. Wenn man es selbst erlebt hat, ach Quatsch, fang einfach an.
Es ist Herbst. Im Herbst ist immer was los. Die Firmen kündigen an. HP und IBM haben gerade zwei neue Serverfamilien vorgestellt. Trotzdem verwundert mich da einiges. Deswegen habe ich Rudi Kulze am anderen Ende der Leitung, der sich damit intensiv befasst hat und sicherlich was dazu zu sagen kann. Lieber Rudi, die IBM wollte sich da aus dem x86er Servergeschäft zurückziehen.
Ja, als nomineller Anbieter, die haben das an die Lenovo, also diesen starken Chinesen, verkauft, der für die IBM-Kunden das auch, diese x86-Welt bedient. Der technische Auslöser in den letzten Wochen war, dass es einen neuen Chip einen Xeon-Chip von Intel gibt. Und da sind die großen Player, das ist in erster Linie mal Hewlett-Packard, aber auch IBM Lenovo, haben einen großen Kundenstamm, haben beide intensive Serversysteme basierend auf diesem Chip angekündigt.
Aber wieso stellt das IBM, wenn sie das Geschäft aufgeben wollen oder abgeben wollen an die Lenovo, warum stellen die denn noch eine neue Serverfamilie vor?
Es waren ja zwei Lenovo-Manager mit dabei. Die haben das als Übergangsvorstellung gemacht.
Aber was ist bei IBM, ich muss das nochmal fragen, los? Die ziehen sich aus dem x86er-Geschäft zurück. Wollen die sich ganz auf ihre eigene Architektur konzentrieren?
Das ist nicht so Hardware vordergründig, sondern sie wollen sich konzentrieren auf die großen Anwendungsfelder und haben dafür bestimmte Kundengruppen noch einen eigenen Chip. Aber den Massenchip, also wir lachen immer ein bisschen und sagen, das ist dann die Schüttgut, das wollen sie und haben sie abgegeben an Lenovo. Also wir haben eigentlich aus IBM-Sicht von den Kunden drei Welten. Das eine ist also diese sehr verbreitete x86, da gehört auch noch Dell dazu. Dell ist die Nummer drei. Und dann hat die IBM ja seine klassische Mainframe-Architektur und auch Chip, die sogenannten Z-Systeme heißen die heute. Das ist ein eigener Chip. Und dann haben wir noch die Power. Maschinen. Die Powermaschinen sind ja die letzten Risk-Maschinen. Alle anderen, früher bekannt von Deck und weiß der Kuckuck was, sind ja alle weg. Das ist die letzte erfolgreiche, also zumindest technisch erfolgreiche Risk-Implementation und die läuft auf dem eigenen IBM-Chip. Und der neue IBM-Chip, im April angekündigt, ist Power 8. Und da kommen wir dann auf eine bekannte Sache, die auf Power lief, nämlich diese Watson-Maschine. Der hat ja in einer bekannten Quiz-Show in den USA, Jeopardy heißt die, zwei menschliche Herausforderer besiegt. Und Watson ist eine typische Anwendung, läuft auf Power. Und wird auch auf Power 8 noch mehr laufen, weil das Power 8 ist explizit dafür gemacht, richtig große Datenmengen zu bewältigen, also Big Data und was da alles drumherum ist.
Wir sind jetzt ja bei Watson, wir haben uns schon mal darüber unterhalten vor einiger Zeit. Aber Watson ist doch im Prinzip eine Analyse-Software, die zum anderen auch Big Data-Quellen analysieren kann.
Ja, Watson ist eine Software, diese Watson-Maschine kann ganz schnell und sehr viele Texte oder Bilder. Also die bekanntesten Anwendungen waren ja, außer diesem Jeopardy da, waren ja aus dem Ärztebereich. Also bei Ärzten habe ich zwei Sachen, die massiv sind. Das eine sind die Krankenakten, die sind alle was Geschriebenes und dazu Röntgenbilder oder was, also Bild und Text. Und auch die Forschungs, also da erscheinen alle paar Sekunden und Minuten, erscheinen da neue Veröffentlichungen. Also diese Welt, wo sehr viel geschriebene Reports, Veröffentlichungen, Forschungsberichte oder Patientenakten, das kann dieses Watson-System mit einer speziellen Software, eine Query-Software, Suchtwörter, sehr schnell lesen und hat dann Algorithmen, die Plausibilitätslösungen anbieten zum Weiterverarbeiten. Das ist also eine Krücke wie ein Roboter, die halt sehr schnell liest und Plausibilität anbieten, die der Arzt braucht, weil er kann das linear online überhaupt nicht mehr verarbeiten, was da für Fülle sind, die er aber braucht für seine Arbeit am Krankenbett oder im Forschungslabor. Und das ist Watson nach meiner Ansicht. Und da ist IBM in langer Forschungsarbeit einiges gelungen. Und vor ein paar Tagen haben sie dann auch in New York praktisch noch die Client-Lösung dazu. Also, dass jeder Geschäftsmann oder Geschäftsfrau das auf irgendein Tablett bekommt. Und es gibt sogar, also eine Einstiegsdroge, es gibt sogar ein Freemium und es gibt natürlich auch professionelle zu bezahlende Angebote. Und das scheint so sehr spannend zu sein, wenn in der Zeit von diesen Analyse und Big Data und Analyse so ein Angebot daherkommt. Der Steve Lohr von der New York Times vergleicht es, also als damals der PC rauskam, da war ja in Amerika die Tabellenkalkulations-Spreadsheet, war die Killer-Applikation. Bei uns nicht so, aber Killer-Applikation. Und als es mit dem Smartphone richtig losging, war der Apple iPhone der Killer. Und jetzt vergleichen sie in dieser Zeit von Big Data, könnte diese IBM Watson Analytics für ein Tablet auf breiter Basis nutzbar, kostenlos oder mit Premium, könnte auch so eine Killer-App sein.
Das heißt, der Watson ist also mittlerweile so weit, dass ich dann mit meinem iPad hergehen kann. Das wäre für den Arzt ideal. Er nimmt sein iPad mit zum Krankenbett, formuliert seine Frage da. Die wird ja in Naturschrift, also in natürlicher Sprache formuliert.
Ja. Englisch. Im Moment nur Englisch.
Ne? Im Moment Englisch. Er wird also schreibt seine Frage in das Tablett rein und bekommt dann Lösungsvorschläge, Diagnosevorschläge.
Also ich würde es wahrscheinlich nicht am Krankenbett machen, aber in der Besprechung der Ärzte, die ja die Fälle besprechen, bei der Fallbesprechung würde so recherchiert werden, ad hoc, also sehr nahe.
Denkt man bei IBM an andere Applikationen, wie zum Beispiel im Versicherungswesen für Steuerberater, für Juristen in Verhandlungen?
Ja, es gibt eine ganze Reihe schon, Steuerberater, Juristen, alles, die sehr stark textbasiert sind. Ich habe ja schon Fälle gesehen, wo die großen Food-Konzerne mit das Wissen um Rezepte, also das ist letztlich wurscht, das Tablett ist nur, die konnte ja kein PC da hochhalten. Hauptsache einen interaktiven Bildschirm.
Und die Software läuft in der Cloud.
Die Software läuft in der Cloud, ja.
Wir bewegen uns mit allem in die Cloud rein.
Ja.
Rudi, du behältst das bitte weiter im Auge. Herzlichen Dank erstmal für den Status, den wir zurzeit haben.
Dein Wunsch ist mir ein Befehl, lieber Heinz.
Bis dann, tschüss.
Servus.
Ja, ist die Frage. War ja ganz interessant jetzt, auch mit dem Watson das wieder zu hören. Werden wir denn irgendwann jeder so einen Watson zu Hause haben? Geht der Weg dahin?
Also im Moment sieht es aus, dass Watson ein Dienst wird, der eben in der Cloud angeboten wird. Es ist ziemlich viel Rechenleistung dafür. Die Server, die man dafür braucht, sind etwas leistungsfähiger, die Power-8-Chips eben, die auf denen das basiert, den stellt man sich nicht nach Hause als Privatmann, als Firma schon eher. Oder als Forschungsinstitut.
Gut, hat man früher auch bei dem Computer gesagt, wer braucht schon einen Homecomputer oder sowas. Man hat am Terminal gesessen und hing an irgendeinem Rechenzentrum dran. Aber die Rechenleistung ist ja derart extrem hochgegangen. Mhm. Deswegen, es könnte ja durchaus sein, dass wir jeder so einen Watson hätten, aber
na gut, den gibt es zurzeit nur in Englisch, den wird es irgendwann vielleicht mal in Spanisch geben. Deutsch ist nach Rudis Aussage bei IBM nicht auf dem, nicht in der Planung.
Hm. Aber wir müssen mal sehen. Ich glaube auch, es ist nicht im Interesse dieser großen Unternehmen, dass jeder so etwas hätte, sondern irgendwo muss die Information, die Watson ja dann von den Benutzern bekommt, ja auch weiter verarbeitet werden, vermarktet werden. Und ich glaube, das kann man wirklich nur, wenn so eine Maschine in der Cloud läuft und seine Dienstleistung auch in dieser Cloud zur Verfügung stellt.
Und dann können die anderen dann besser mithören.
Ja, mithören. Das war doch nicht irgend so etwas. Frank-Walter Steinmeier. Wir kennen ihn alle, unseren Außenminister. Ein hochgeschätzter, sauberer Mann. Was hat er gemacht? Nichts Schlimmes, nö. Die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet. Und die beruft sich dann wieder auf Unterlagen des NSA-Untersuchungsausschusses des Bundestages, dass die Operation Iconal, die vom Bundesnachrichtendienst geleitet wurde oder zumindest mitgetragen wurde, in der Zeit zwischen 2004 und 2008 alle Daten des Frankfurter Internetknotenpunktes D6 weitergegeben hat. Und zwar an die NSA in die USA. Gut, nun gibt es ja ein Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz sagt ganz klar, dass Daten von deutschen Bürgern eben nicht, sagen wir mal, ausgeliefert werden dürfen oder verschachert werden, ist vielleicht noch besser ausgedrückt. Und deswegen hat man ein Programm, das heißt DAFIS, mit Friedrich in der Mitte, nicht mit V, benutzt, welches die Daten deutscher Bundesbürger da herausfiltern sollte. Man hat zwar damals schon gewusst, dass dieses Programm nicht fehlerfrei arbeitet, und man kann heute sagen, dass mindestens 5% deutscher Informationen von deutschen Bundesbürgern mit an die USA geliefert worden sind. Nun sind diese Leute von damals ganz stolz darauf, dass sie den USA keinen direkten Zugriff gegeben haben, sondern nur die gefilterten Daten bereitgestellt haben. Aber wenn man sich das überlegt, es ist eine grobe Grundrechtsverletzung. Es ist ein Verstoß gegen unser Grundgesetz, was da passiert ist. Man hätte diese Sachen eben nicht herausgeben dürfen. Man hätte mit mehr Sorgfalt arbeiten müssen. Jetzt könnte man natürlich bösartigerweise, so wie man mich kennt, mutmaßen, dass diese Sache ja erst jetzt rausgekommen ist, in Anführungszeichen, und dass die Bundesregierung sehr zögerlich und träge auf die Informationen von Snowden reagiert hat, weil dieses Jahr diese Geschichte von damals verjährt ist. Man kann also jetzt zum Beispiel Herrn Steinmeier und Kollegen, muss man sagen, ich wollte irgendwas Böses sagen, sage ich ja nie, nicht mehr dafür belangen. Ja, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Und dabei regen sich die US-Behörden doch im Moment so auf. Die schimpfen doch über Apple und Google.
Ja.
Denn die wollen auf ihren Smartphones, also auf dem iPhone und den Android-Phones, die Daten standardmäßig verschlüsseln. Dieser Schlüssel soll nicht bei den Herstellern und nicht bei den Geheimdiensten liegen, sondern nur beim User oder auf dem Gerät. Und damit können die dann nicht entschlüsselt werden. Und so wie es heute üblich ist, wenn man ein Gerät verliert oder ein Verdächtiger kriegt ein Gerät abgenommen, das schickt man zum Hersteller, der entschlüsselt die Daten und gibt die den Ermittlungsbehörden zurück. Das geht dann nicht mehr. Jetzt schimpfen FBI und Genossen, dass das die Ermittlungen behindern könnte. Man wird sich dann aufregen, dass die üblichen Szenarien, wenn dann irgendwo mal ein Kind entführt wird und das wird nicht gefunden, weil das Ding verschlüsselt war und so weiter und so weiter. Was die nicht beachten ist, was ist denn wirklich denn auf dem Smartphone geheim? Wenn ich mit dem Ding telefoniere, werden auch so Daten mit übermittelt. Du hast das ja schon mal in einer Fernsehsendung sehr oder Rundfunksendung sehr genau erklärt, was da alles übermittelt wird. Und unsere Freunde von NSA, die hören das ab oder alle Ermittlungsbehörde können diese Gespräche und diese Daten abhören. Also ist das doch für die User ein bisschen mehr Sicherheit, aber ein Schutz vor den Schlapphüten ist das nun wirklich nicht. Und deswegen verstehe ich auch die Aufregung des FBI und Co. nicht. Gut, wenn die nicht mit ihrem eigenen Geheimdienst zusammenarbeiten, ist schlecht.
Ja, vielleicht können sie sich besser aufregen, wenn sie noch eine andere Information, die sie bestimmt schon haben, bekommen. Und zwar André Lehman, Lehman mit W, L-E-W, der Executive Director des Tor-Projektes. Tor ist also diese, Verschleierung, Verschlüsselung, Herkunftsverschleierung im Internet. So, und der denkt darüber nach, dass man den Firefox-Browser künftig mit einem Tor-Plugin, welches im Firefox aber fest integriert ist, herstellen, ausliefern könnte. Und damit wäre es dann möglich, dass jeder, der mit dem Firefox arbeitet, automatisch über Tor, das ist ja eine Open-Source-Software, die passt ja dann auch wieder zu Firefox, im Internet herumsurft. Was Tor so wirklich macht, das ist die IP-Adresse eines Benutzers. Wenn ich also zum Beispiel auf die NSA zugreife, habe ich überhaupt kein Interesse daran, aber irgendwo zugreife, dann können die sehen, von welcher Internetprovider ich komme, welche Adresse ich habe. Sie können auch abfragen, was ich für einen Rechner habe, welches Betriebssystem, welche Version, welche Bildschirmauflösung und so weiter und so weiter. So, über Tor werden viele diese Dinge einfach verschleiert. Es ist dann sehr kompliziert herauszubekommen, wer ich bin, und beim nächsten Mal kann ich auch nicht wieder identifiziert werden. Der amerikanische Geheimdienst, der NSA, die haben wohl gesagt und behauptet, sie hätten Werkzeuge entwickelt, mit denen man Tor quasi aushebeln könnte. Aber in Wirklichkeit ist es extrem aufwendig. Wenn aber jetzt 500 Millionen Firefox-Nutzer das machen würden, dann hätten die was zu tun. Dann hätten die Arbeitsplätze bis zur Rente. Dann wären die Arbeitsplätze vom NSA und ähnlichen merkwürdigen Leuten gesichert. Also das muss man schon sagen. Und noch was kommt natürlich hinzu. Die relevanten amerikanischen Leutchen da, die behaupten ja nun, jeder, der verschlüsselt im Internet unterwegs ist, der würde von ihnen als Terrorist betrachtet und auf eine Liste gesetzt. Das wäre doch toll. Dann hätten wir mindestens mal 500 Millionen Terroristen auf der Welt. Dann wären wahrscheinlich die verdächtig, die unverschlüsselt durch das Netz brausen, mit welchem Browser auch immer. Also auf jeden Fall versucht man Tor attraktiver zu machen, und das ist ja auch gar nicht so sehr schwierig, denn das, was im Moment gegen die Menschheit passiert, dass man anlasslos alle Menschen versucht zu überwachen in ihrem Tun, Bewegen im Internet, das ist ja nun die Sauerei sowieso. Also eine solche Aktivität, wenn sie denn wirklich durchkommt, die würde ich mit Sicherheit mehr als begrüßen. Ich bin gespannt, was passiert.
Erinnerst du dich an 1975? Da war sowas noch kein Thema. Da gab es das Internet noch nicht in der Form, wie wir es heute kennen. Das gab es erst in den 90er Jahren. Aber 1975 kam CPM auf den Markt. Das war das erste Betriebssystem, das auf den 8008 oder später 8080 Prozessoren von Intel und später auf dem Z80 von Zilog lief. Heute, 40 Jahre später ungefähr, hat das Computer History Museum die ersten Versionen, also Version 1.1, 1.3, 1.4 und 2 online zur Verfügung gestellt als Source Code. Also 40 Jahre nach CPM kann man heute in den Source Code dieser ersten Entwicklung reingucken. Das war entwickelt damals von Gary Kidell von Digital Research. Die waren damals der Marktführer. Und da gibt es ja noch die Geschichte um Digital Research, warum die nicht so erfolgreich waren. Als 1980 IBM in der Entwicklung des IBM-PC war, haben die bei Digital Research vorgesprochen und hätten gerne das Betriebssystem gehabt, haben es aber nicht gekriegt. Sie konnten sich damit nicht einigen. Angeblich, weil die Frau von Kidell ein IBM-Hasser war und denen gesagt hat, sie würden mit IBM keine Geschäfte machen. IBM sprach ja damals schon mit Microsoft. Und Gates hat dann gesagt, okay, dann liefern wir euch eben ein Betriebssystem, auch jetzt sehr platt ausgedrückt. Die hatten nämlich von Seattle Computer Software eine 8088 Version, also eine 16-Bit-Version des CPM gekauft. Die hieß damals QDOS, Quick and Dirty Operating System. Die haben sie für $50.000 gekauft. Der Paul Allen war das damals, der sich das angesehen hat. Die haben die etwas aufgemotzt und dann der IBM als IBM-DOS später dann als MS-DOS verkauft. Und damit ist Microsoft groß geworden. Gut, ja. Die haben Seattle Software hinter noch mal ein paar Millionen nachgeschossen, als sie sehr erfolgreich waren. Aber das Ursprungsgeschäft war doch recht lohnend. Und wie gesagt, das alte CPM kann man heute wieder runterladen und kann sich ansehen, was der Kidell da programmiert hat, obwohl er das in einer eigenen Programmiersprache programmiert hat, in PLM, die, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt.
Ich glaube schon. Ich habe übrigens noch von CPM original verpackte, eingeschweißte Pakete mit Disketten und Handbüchern. Aus der Zeit von Basis 108 und sowas. Da konnte man das mitbekommen oder kaufen. Übrigens mit der Z80-Karte für den Apple II war das ebenfalls so. Mhm. Und es gab damals auch MPM. CPM war multi-user-fähig, multitasking-fähig. Das war damals schon eine Sensation. Und es hatte Ähnlichkeit, wie die Verwandtschaft, die dir eben erklärt, das auch schon erkennen lässt, mit dem damaligen DOS, auch mit dem Microsoft DOS. Einige Befehle sind immer noch sehr ähnlich dazu. Und auch heute immer noch zu Linux gibt es gewisse Ähnlichkeiten in der Befehlsstruktur, auch wenn sich viel geändert hat.
Also den PIP vermisse ich schon.
Das MPM, das war dann multi-userfähig, da konnte man dann mehrere Terminals anschließen. Das war also schon sehr früh sehr, sehr weit entwickelt. Mhm. Wir sind auch schon weit vorangeschritten in der Zeit.
Ja, dann bleibt uns nur noch alles Gute zu wünschen und uns ganz herzlich bei den Zuhörern zu bedanken. Werfen Sie mal einen Blick in den Shop, das lohnt sich immer wieder. Und ich sage von hier aus schon mal Tschüss und wie gesagt, schönen Dank.
Das Gleiche tue ich ebenfalls, da schließe ich mich an. Bedanke mich auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und Tschüss.